بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام.
Wir machen weiter. Und zwar sagte الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: Ebenso haben die Hadith-Gelehrten bei der Einstufung der Authentizität nicht al-Bukhari und Muslim blind gefolgt. Vielmehr war der größte Teil dessen, was sie beide als authentisch einstuften, bereits vor ihnen bei den Imamen der Hadith-Wissenschaft als authentisch anerkannt und akzeptiert, ebenso zu ihrer Zeit und danach. Die Imame dieses Fachgebiets prüften ihre beiden Werke und stimmten ihnen in dem, was sie als authentisch einstuften, zu, mit Ausnahme weniger Stellen, etwa 20 Hadithe, die überwiegend bei Muslim vorkommen. Diese wurden von einigen Hadith-Kritikern beanstandet, während andere sie verteidigten und wieder andere die Kritik bestätigten. Also diese 20, da ist kein Konsens, dass die unauthentisch sind oder Schwächen hätten. Nein, nein, sondern diese 20, das sind die, über die es überhaupt Diskussion gibt. Achso, okay, genau. Gleich nochmal, ja? Jazakallahu khair. Das heißt also, das sind die Themen, in denen es überhaupt, Hadithe, in denen es überhaupt Diskussionen gibt, und da gibt es für und wider. Ja, also es gibt auch Gelehrte, die sagen, nein, alles ist astrein, auch bei Muslim. Andere sagen, nein, die paar Hadithe, 1, 2, 3, sind doch nicht, auf jeden Fall. Die richtige Haltung ist eine differenzierte Betrachtung. Unter diesen gibt es tatsächlich einige wenige Stellen, die berechtigt kritisiert wurden, wie der Hadith von Habiba, der Hadith über die Erschaffung der Erde am Samstag und der Hadith über das Gebet bei der Sonnenfinsternis mit 3 Raka'a und weitere. Also er hat jetzt einige Beispiele gegeben über die Hadithe, wo er sagt, da ist es wohl richtig, dass sie nicht ganz authentisch sind. Wie gesagt, andere sagen, doch, sie sind authentisch. Daneben gibt es viele Stellen, an denen keine berechtigte Kritik vorliegt. Und der größere Teil davon ist bei al-Bukhari, wo wenig Kritik ist. Denn sein Werk ist dasjenige der beiden, das am weitesten von Kritik entfernt ist. Es kommt kaum vor, dass er einen Wortlaut überliefert, an dem Kritik besteht, ohne zugleich einen anderen Wortlaut zu überliefern, der den Fehler aufzeigt. Also wenn überhaupt ein Überlieferungsweg eine Fehlerstelle hat, ein Überlieferer ist nicht so stark, dass er in der Stufe des Sahih eingestuft wird, in dieser Liga, sondern in der Stufe des Hasan, ja, also ganz banal. Erste und zweite Liga, okay? Aber trotzdem, Zweitligist ist immer noch Profifußballer. Wir reden jetzt nicht über die Amateure. Das ist eine Form der Kritik, dass man sagt, ja, guck mal, ja, Imam Bukhari, du hast einen Überlieferer, du sagst, der ist in der ersten Liga, aber der ist eigentlich in der zweiten Liga. Dann sagt der andere, doch, doch, das ist ein Erstligist, das ist kein Zweitligist, da gibt es für und wider. Es gibt jetzt aber nicht einen Hadith, guck mal, du hast einen Lügner als Überlieferer, sowas gibt es nicht. Ja. Es kommt kaum vor, dass er einen Wortlaut überliefert, an dem Kritik besteht, ohne zugleich einen anderen Wortlaut zu überliefern, der den Fehler aufzeigt. Insgesamt ist es so, als hätte man 7000 Dirham, Silbermünzen, geprüft und nur wenige davon als fehlerhaft befunden. Also wenn du zum Beispiel, du prüfst Geld, ja, ob sie gefälscht sind oder nicht. So, und jetzt, also sagen wir mal, nicht gefälscht, ja, ob diese Maschine dieses Geld richtig gedruckt hat, sagen wir es mal so. Ja. Und die Fehlerquote bei dieser Maschine ist so, ja, ein paar Münzen im Gegensatz zu 7000 Münzen. 7000, weil es 7000 Hadithe sind in Sahih al-Bukhari mit Wiederholungen, aber auf jeden Fall. Das ist also diese Fehlerquote, und wie ist die Fehlerquote? Akzeptabel in der Industrie und so weiter, wenn eine Maschine, oder? Das heißt also, man sagt nicht, okay, schmeiß die Maschine weg. Also, und nur wenige davon als fehlerhaft befunden, und selbst diese sind nicht völlig wertlos. Ist ja nicht so, dass kaputt ist oder so, nee, 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 aber es ist nicht Güteklasse A. So ist er ein Imam in seiner Disziplin, und sein Werk enthält etwa 7000 und etwas mehr Hadithe. Also wenn wir die Wiederholungen mitzählen. Also Imam Bukhari rahimahullah erwähnt einen Hadith in einem Kapitel und denselben Hadith in einem anderen Kapitel, je nach Thema, weil ein Hadith verschiedene Themen ansprechen kann. Wenn wir aber sagen netto, Wiederholungen nehmen wir weg, netto sind es um die 3.000 bis 4.000 Hadithe. So, und wenn von diesen 3.000 bis 4.000 Hadithen, 1, 2, 3, lass es 10 Hadithe, und es sind keine 10, aber lass es 10 sein, also das ist doch Jackpot. Und das zeigt nochmal für die Angreifer gegen Bukhari und gegen das Sunna, dass die Ulama diese Werke nicht blind angenommen haben. Nein, wenn die sagen, da hast du 10 Hadithe, sind falsch, also haben sie 4.000 Hadithe geprüft, und zwar im Detail. Die Aussage der Gelehrten, dass es nach dem Koran kein authentischeres Buch gibt als die Werke von Bukhari und Muslim, beruht darauf, dass sie sich darauf beschränkt haben, authentische, zusammenhängend überlieferte Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sammeln. Es war nicht ihr Ziel, die Aussagen der Gefährten, Tabi'un, oder die Unterscheidung zwischen guten, schwachen und unterbrochenen Überlieferungen zu behandeln. Es gibt andere Werke, wo auch nicht so starke Hadithe überliefert wurden, und das wollte der Imam dann auch so, wie Tirmidhi und so weiter, damit er dir zeigt, Achtung, hier musst du aufpassen. Was jedoch die Musnad- und Sunan-Werke betrifft, so verpflichteten sich ihre Verfasser nicht dazu, authentische Überlieferungen von anderen zu trennen. Und diejenigen, die sich nach Al-Bukhari und Muslim ausschließlich auf authentische Hadithe beschränken wollten, verfielen in Nachlässigkeit, sodass kein Werk von Kritik verschont blieb. Also es gab auch Versuche, das ist noch einmal ein Beweis, dass Al-Bukhari und Muslim authentisch sind. Es gab noch Versuche von anderen Gelehrten, ich werde nur Sahih überliefern. Aber die haben die Prüfung nicht bestanden. Ja, die haben gesagt, na, tut mir leid, da sind doch ein paar Fehler zu viel drin. Ja, und das zeigt also, die Gelehrten haben nicht einfach blind gefolgt. Oh, mashallah, du hast ein Hadith weggesammelt, dann glauben wir dir blind. Wo sind also diese Kisten voller aufgehobener Hadithe oder 20.000 aufgehobene Hadithe? Ibn al-Jawzi hat die aufgehobenen Hadithe auf wenigen Seiten zusammengestellt und erklärte, dass er darin nur das aufgenommen habe, dessen Aufhebung sicher oder zumindest möglich ist, und alles ausgelassen habe, wofür es keine Grundlage oder Möglichkeit gibt. Er sagte, wer also von einem Hadith hört, bei dem behauptet wird, er sei aufgehoben und er findet ihn nicht darin, der soll die Schwäche dieser Behauptung erkennen. Dann sagte er, ich habe es geprüft und es sind 21 Hadithe. Und von diesen ist die tatsächlich nachweisbare Aufhebung weniger als 10. Also dieses Argument, ja, das ist sicher aufgehoben. Das ist ein Argument, das wird sehr oft erwähnt. Warum hat der Imam nicht nach diesem Hadith gehandelt? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt dies und jenes. Zum Beispiel in der malikitischen Rechtsschule gibt es sehr viele Sachen, die sagen, der Dua nach Allahu Akbar ist makruh. Du sollst ihn nicht sagen, obwohl er überliefert wurde. Ja, der Imam hat bestimmt seinen Grund. Und so weiter und so fort. Viele Aspekte, wo die, und das gibt's in jeder Rechtsschule, du sagst ihm, guck mal, das ist ein authentischer Hadith. Ja, aber der Imam geht nicht danach. Ja, der hat einen Grund. Ja, welcher Grund? Allahu a'lam, aber du bist nicht wissender als Imam Malik. Junge, was los? Das ist ein Hadith. Ein Hadith ist das. Der ist doch deutlich. Vielleicht das Licht, glaube ich, ein bisschen ein Tick dunkler. Ist, glaube ich, zu hell. Auf jeden Fall, das ist also eine Masche bei den Fanatikern, dass sie sagen, ja, wir müssen immer davon ausgehen, dass der Imam seinen Grund hat. Kann er nicht falsch liegen? Kann es nicht sein, dass er es nicht mitbekommen hat? Das ist Fanatismus bei den Gelehrten. Okay, jetzt ist es doch ein Tick zu dunkel, entschuldige. Ja. Barakallahu fiek. Noch einmal. Shukran. Ja, okay. War es jetzt wie vorher? Okay. Also, wie viele aufgehobene Hadithe? 10. Und nicht 20.000. Also, diese Argumentation mit aufgehobenen Hadithen, die kann man getrost vernachlässigen. Nicht, dass es nie gibt, aber es sind sehr, sehr wenige. Dies ist das, was auch der Verstand bestätigt, wenn er frei von Neigung ist. Wenn du überlegst und nicht gefesselt bist in deine Neigung, kannst du auch mit Köpfchen drauf kommen. Viele Rechtsgelehrte haben bei zahlreichen Hadithen behauptet, sie seien aufgehoben, entweder weil sie nicht in der Lage waren, sie mit anderen Überlieferungen zu vereinbaren, also in Einklang zu bringen, oder weil sie die Schwäche des vermeintlichen Gegenbeweises nicht erkannten, oder um ihre eigene Rechtsschule zu stützen und Einwände abzuwehren. Doch andere haben die richtige Ansicht klargestellt, denn diese Religion ist bewahrt und diese Gemeinschaft wird sich nicht auf Irrtum einigen. Wie kann man also so etwas dem Imam Abu Hanifa und Abu Yusuf rahimahumallah zuschreiben, wo dies letztlich zu einem Angriff auf den Gesandten sallallahu alaihi wasallam und seine Religion führt? Denn die Konsequenz wäre, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam widersprüchliche Dinge anordnete und ständig neue Vorschriften einführte und wieder aufhob, bis sich dies auf ganze Kisten von Schriften summierte. Ist das etwas anderes als eine haltlose Aussage eines von Neigung geleiteten Menschen? Wir bitten Allah um Schutz. Wenn man stattdessen sagen würde, dass diese vielen Hadithe nicht überliefert wurden, weil sie möglicherweise schwach oder erfunden sind, wäre das näher an der Wahrheit als die Behauptung, sie seien aufgehoben oder widersprüchlich. Denn die Hadith-Kritiker zeichnen sich, also die Hadith-Wissenschaftler, ja, zeichnen sich vor allem durch ihre Fähigkeit aus, authentische von nicht authentischen Überlieferungen zu unterscheiden. Die Kenntnis von aufhebenden und aufgehobenen Überlieferungen ist vergleichsweise einfacher. Der Ursprung der Vermischung von authentischen mit anderen Überlieferungen liegt im Auftreten von Lügnern und Fanatikern. Und die meisten von ihnen waren aus dem Kreis der Rafidah, Schiiten im Irak, die zu den verlogensten Gruppen gehören. Ihr Schaden griff sogar auf andere über. Deshalb pflegten die Gelehrten von Al-Madina vorsichtig mit deren Hadithen umzugehen. Wenn ein Hadith aus dem Irak kam, haben sie gesagt, Sekunde. Wer war das, der das überliefert hat? Malik, rahimahullah, pflegte zu sagen, behandelt ihre Hadithe wie die der Schriftbesitzer. Glaubt nicht daran und leugnet es. Wie von Juden und Christen. Bestätigt sie nicht und weist sie nicht vollständig zurück. Und Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah, sagte zu Imam Malik, O Abu Abdillah, wir haben in eurer Stadt in 40 Tagen 400 Hadithe gehört, während wir an einem einzigen Tag all dies hören. Warum gibst du uns nicht so viele Hadithe? Da sagte er, O Abu Abdurrahman, wer hat uns denn in das Haus der Münzprägung gebracht, wo sie nachts prägen und tagsüber ausgeben? Yani, die prüfen das nicht. Yani, warum sollen wir denn da mitmachen? Da wird die Münze gedruckt und gibt, Sekunde mal, vielleicht ist es fehlerhaft, da steht was, ist es kaputt, da ist irgendwas. Nein, die drucken und verteilen. Drucken, verteilen, ohne Qualitätsmanagement. Er sagt, nein, da mache ich nicht mit. Dies, obwohl es in Kufa und anderswo viele vertrauenswürdige und bedeutende Gelehrte gab. Doch aufgrund der vielen Lügen, von denen die meisten von den Schiiten stammten, wurde die Angelegenheit für diejenigen unklar, der nicht zwischen diesem und jenem unterscheiden kann. Dies ist wie ein Fremder, der in einer Stadt eintritt, deren Bewohner als Lügner und Betrüger beschrieben werden. Er wird sich vor ihnen hüten, bis er den Wahrhaftigen und Vertrauenswürdigen erkennt. Oder wie bei Münzen, in denen viel Fälschung vorkommt. Wer kein Fachmann ist, wird sich davor hüten, mit ihnen zu handeln. Dann die nächste Aussage von dem Autor. Und was am meisten Verwunderung hervorruft, ist der Zustand dieser Leute hinsichtlich ihres geringen Gerechtigkeitssinns, ihrer übermäßigen Ungerechtigkeit und ihres Fehlverhaltens. Al-Bukhari ist in Bukhara aufgewachsen und dort hat er das Wissen des Hadith erlangt. Während die Menschen dort allesamt hanafitisch waren, dennoch sprechen sie ihnen die Hadithe ab. Dies ist ein klarer Beweis dafür, dass die Hadithe, die Al-Bukhari gesammelt hat, bei den Hanafiten vorhanden waren. Jedoch waren sie gefestigte Gelehrte, die das Abrogierte kannten, so dass sie nicht mit dem handelten, dessen Aufhebung bei ihnen feststand. Also er sagt, ja, die Hadithe, die kennen wir, aber sind alle aufgehoben. Abu Hanifa rahimahullah war ein Mann, der sich sehr darum bemühte, Hadithe zu nehmen, so dass er sogar erlaubte, dass der Koran durch Hadith aufgehoben wird. wegen der hohen Stellung des Hadiths. Also, das ist auch eine Fragestellung in Usul al-Fiqh. Was hebt was auf? Koran, eine Ayah, hebt eine andere Ayah auf. Das sagt ja Allah Azza wa Jalla. Also eine Ayah gab es und dann gibt Allah eine andere Ayah, die hebt die vorherige Ayah auf. Koran, es kommt eine Ayah, die hebt einen Hadith auf. Das ist auch möglich. Ist es aber möglich, dass eine Aussage des Propheten alayhi salatu wassalam eine Ayah aufhebt? Ibn Uthaymin rahimahullah sagt, theoretisch ja, praktisch gibt es sowas nicht. Also sowas gibt es nicht. Es gibt keinen Hadith, der alleine, ohne dass es eine Ayah gäbe, ein Hukm, ein Urteil im Koran komplett aufhebt. Ja, einschränken, zeitlich befristen, sowas ja, aber aufheben. Wir reden hier, dieses Urteil gilt nie wieder. Dass es sowas gibt, dass ein Hadith, ein Urteil aus dem Koran komplett aufhebt, theoretisch, das ist Offenbarung, wo liegt das Problem? Ein Nabi sallallahu alaihi wasallam redet nicht aus eigener Neigung. Theoretisch ist es möglich, aber praktisch gibt es so einen Fall. Er sagt, sowas habe ich nicht gefunden. Rahimahullah ta'ala. So, und Abu Hanifa, sagt dieser Autor, er erlaubt das. Er sagt, das ist auch möglich. Ja, bitteschön, ja, ob es praktisch von ist oder nicht. Wie gesagt, da sagen einige, praktisch gibt es das gar nicht. Abu Hanifa, rahimahullah, war ein Mann, der sich sehr darum bemühte, Hadithe zu nehmen, sodass er sogar erlaubte, dass der Koran durch den Hadith aufgehoben wird, wegen der hohen Stellung des Hadiths. Er handelte nach Mursal-Überlieferungen. Mursal bedeutet, dass der Sahabi nicht erwähnt wird. Al-Hasan al-Basri zum Beispiel sagt, Qala Rasulullah, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt. Da sagen wir bei allem Respekt, lieber Hasan al-Basri, Wallah, du bist toll und super, ja, aber hast du den Propheten gesehen, alayhi salatu wassalam? Du bist ein Tabi'i, du hast den Propheten nicht gesehen, alayhi salatu wassalam. Also woher hast du diesen Hadith? Bei allem Respekt. Also die Hadith-Wissenschaftler, die sind sehr, 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 sehr genau. Nur weil es Hasan al-Basri ist, heißt nicht, okay, sag, was du willst. Woher hast du diesen Hadith? Und deswegen, ein Mursal-Hadith ist ein nicht authentischer Hadith. So, jetzt haben die Ulama diese Mursal-Hadithe untersucht. Und dann haben sie gesagt, zum Beispiel bei Sa'id ibn al-Musayyib, seine Hadithe, die Mursal sind authentisch. Warum? Weil Sa'id ibn al-Musayyib ist? Nee, weil wir die Lücke gefüllt haben. Wir haben gefunden, wer da fehlt. Warum macht das überhaupt Al-Hasan al-Basri und Sa'id ibn al-Musayyib, Qala Rasulullah direkt, sallallahu alaihi wasallam? Das mache ich doch auch, das machst du doch auch. Oder sagst du immer die Überlieferungskette? Also, Al-Bukhari sagte das, sein Sheikh sagte das, sein Sheikh sagte das, sein Sheikh sagte das, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Nee, wir sagen, Qala Rasulullah, innama al-a'malu bin-niyyat. Haben wir den Propheten gesehen? Möge Allah uns mit ihm vereinen im Paradies. Wir haben ihn nicht gesehen, alayhi salatu wassalam. Aber der Einfachheit halber lässt du diese Überlieferungskette weg. Also, es mag sein, dass Imam Hassan al-Basri, Sa'id al-Musayyab, egal wer es ist, einfachheitshalber sagt, ja, guck mal, und der Nabi alayhi salatu wassalam sagte dies und jenes. So, sehr schön. Jetzt seine Schüler sagen, unser Lehrer, Al-Hasan al-Basri, sagte, der Gesandte sagte alayhi salatu wassalam. Deren Schüler sagen, unser Lehrer sagte, dass Al-Hasan al-Basri sagte, dass der Prophet sagte alayhi salatu wassalam. So, jetzt kommt Al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i und sagt, mir wurde überliefert, dass der gesagt hat, dass der gesagt hat, dass Al-Hasan al-Basri gesagt hat, dass der Gesandte gesagt hat alayhi salatu wassalam. Jetzt kommen die Hadith-Wissenschaftler und sagen, stopp, Al-Hasan al-Basri ist ein Tabi'i und kein Sahabi. Also fehlt da jemand, ja, dann viel Spaß, dann suche bitte durch andere Überlieferungswege. Al-Hasan al-Basri ist tot, den kannst du nicht ansprechen, du als Imam Bukhari, Imam Tirmidhi, Nasa'i, Ahmad ibn Hanbal, Assalamu alaikum, die sind tot jetzt. Den kannst du nicht fragen, ja, Hasan al-Basri, wer hat dir das gesagt? Jetzt musst du suchen, sag mal, die Schüler von Al-Hasan al-Basri, bei wem haben die denn gelernt alle? Und die Schüler von den Schülern, wo waren die? Die waren im Jemen, aber im Jemen, wer war denn dort? Ja, aber da war doch einer, und der hat das Gleiche gesagt, was der Prophet gesagt hat, alayhi salatu wassalam, aber er sagt, Abu Huraira hat gesagt. Also fehlt bei Al-Hasan al-Basri Abu Huraira. Das ist ein Puzzlespiel, das ist yani, Wahnsinn ist das. Und das haben die Ulama gemacht. Dann kamen sie zum Schluss. Die Marasil, also Mursal-Hadithe von Hassan al-Basri, sind meistens schwach. Wie, hat er gelogen? A'udhu billah. Der hat nicht gelogen, sondern es mag sein, dass Al-Hasan al-Basri von einem anderen Tabi'i was gehört hat. Ein Kollege von ihm. Dieser Kollege war jetzt nicht so ein Hadith-Wissenschaftler. Gottesfürchtig. Und wir reden jetzt nicht über die Sektenanhänger, Lügner, Betrüger. Nee, Gottesfürchtige. Aber der war kein Hadith-Wissenschaftler. Nicht jeder Gelehrte war Hadith-Wissenschaftler. Also hatte er einem geglaubt. Und dieser eine war vergesslich. Und deswegen, oder Allahu A'lam, aus irgendeinem Grund hat er das überliefert. Also hat al-Hasan al-Basri gesagt, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So die Ulama später haben das geprüft und am Ende haben gesagt, Marasil von al-Hasan al-Basri, Vorsicht. Marasil von Sa'id ibn al-Musayyib, Jackpot. Super, da ist alles klar. Also, er sagt nun, er handelte nach Mursal-Überlieferung und stellte sie über die bloße Meinung. Sehr schön. Das bedeutet also, wenn ein Imam sagt, ich habe keine Ayah und ich habe kein Hadith des Propheten, والسلام, aber ich habe eine Aussage von einem Tabi'i, dass der Prophet sagte, والسلام, das ist normalerweise schwach. Aber soll ich jetzt selbst meine Meinung sagen oder soll ich lieber die Meinung von Hassan al-Basri oder egal wer sagen, dass der Prophet sagte, والسلام, er sagt, guck mal. Wenn Hassan al-Basri, rahimahullah, einen Hadith überliefert, okay, es mag sein, er ist schwach, aber vom Inhalt her, wenn er dem Islam widerspricht, ein gewaltiger Gelehrter wie Hassan al-Basri, über den man sagte, der redet wie ein Prophet. Er ist kein Prophet, aber er redet wie ein Prophet. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, dieser gewaltige Gelehrte. Wenn das, was er sagt, unmöglich mit dem Islam vereinbar ist, würde er es nie im Leben überliefern. Das heißt, welche Überlegung ist vorzuziehen? Meine, Abu Hanifa, also er redet hier über Abu Hanifa, rahimahullah, meine private oder lieber von diesem Tabi'i, da sagt er lieber von diesem Tabi'i. So vertrauenswürdig waren diese gewaltigen Imam. Die wollten nicht einfach, weißt du was, ich hab's drauf. Nee, da ist jemand. Ich bin zwar Oberarzt, aber da gibt's einen Chefarzt. Okay, ich würde sagen, die OP könnte man machen, aber der Chefarzt hat gesagt, nein, der Chefarzt. Das heißt, so viel Respekt gab es unter diesen Gelehrten. Und stellte sie über die bloße Meinung, stellte die Überlieferung eines Unbekannten über die Analogie und die Aussage eines Gefährten über die Analogie. Nasr ibn Muhammad sagte, ich habe niemanden gesehen, der mehr von den Überlieferungen nahm als Abu Hanifa. Was den Konsens betrifft, so achtete Abu Hanifa am meisten darauf, er betrachtete eine frühere Meinungsverschiedenheit nicht als Hindernis für einen späteren Konsens und erkannte auch den stillschweigenden Konsens. Also Al-Ijma' Konsens gibt es den ausdrücklichen, jeder Gelehrte sagt seine Meinung. Und es gibt den stillen Konsens. Was ist der stille Konsens? Ein paar Gelehrte sagen etwas und alle anderen Gelehrten schweigen. Und sie haben es mitbekommen natürlich. Wenn sie es nicht mitbekommen haben, dann ist es kein Konsens. Aber dann viel Spaß. Jetzt brauchen wir den Historiker, der spezialisiert ist in Konsens. Was soll das heißen? Ja, der sucht jetzt. Welcher Gelehrte hat was gesagt und wann? Jetzt haben 5 Gelehrte eine Sache gesagt. Okay, jetzt müssen wir gucken, hat irgendein Gelehrter was dagegen gesagt? In einer Generation, ja, nicht querbeet durch die Generation. Alle Tabi'in. So, jetzt gab es 5 Tabi'in, die haben gesagt, das Ding ist halal, diese Sache. So, ist das ein Konsens? Nö, das sind ja 5 Gelehrte. Aber jetzt wollen wir wissen, sind alle Gelehrten der Tabi'in einer Meinung? Ja, dann viel Spaß. Jetzt gehst du und suchst die Bücher, weil du lebst ja in einer späteren Generation, du suchst jetzt die Bücher, wo sämtliche Gelehrte verfasst haben, ihre Meinung dort erwähnt haben. Nicht, dass sie dem zugestimmt haben, dass sie geschwiegen haben. Und da musst du vorher prüfen, konnten diese Gelehrten diese Meinung überhaupt mitbekommen? Oder gab es ein Hindernis? Weil bevor du von einem stillen Konsens redest, musst du ja erstmal beweisen, er hätte es mitbekommen können. Denn wenn er es gar nicht mitbekommen kann, ist auch kein Konsens. Der hat nie gehört, dass jemand was gesagt hat. Gehen wir davon aus, ganz kurz, ja. Bitcoin, ja. So. Und jetzt sagen 2 Gelehrte, Bitcoin ist halal. Zum Beispiel. So. Ist das jetzt ein Konsens? Nö, das sind doch nur 2. Und jetzt kommt ein Historiker nach unserer Generation, ja, im Jahre 2026, also diese Generation auf jeden Fall, da gab es eine Sache, die hieß Bitcoin. Und da gab es den und den und den Gelehrten, die haben gesagt, das ist halal. Und die Sache ist Konsens. Das heißt, der muss jetzt gucken, konnte jeder, der im Jahr 2026 lebte, mitbekommen, dass die anderen Gelehrten was gesagt haben? In unserer Zeit schon, ja, also Internet und so. Aber damals, wie willst du es wissen, dass die Gelehrten im Jemen und die Gelehrten in Afghanistan und die Gelehrten in Ägypten und die Gelehrten, Allahu a'lam wo, dass sie die Fatwa mitbekommen haben? Was musst du machen? Schriftverkehr. Steht da irgendwas? Ja, und hast du gehört, was die Jemeniten gesagt haben? Ja, 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 der ist in Ägypten. Ja, diese Jemeniten, ja, Allahumma barak, das sind gute Gelehrte. Ich habe vieles mitbekommen. Aber über die eine Frage hat er nichts gesagt. Aber er hat geschwiegen. Wäre es falsch, hätte er gesagt, ja, also die haben diese Ansicht, das stimmt aber nicht. Das ist eine Riesenarbeit. Also, und er erkannte auch den stillschweigenden Konsens an. Weil nicht jeder Gelehrte sagt, das ist ein Konsens. Ne? Weil einige sagen, das kann man gar nicht beweisen. Auf jeden Fall, das ist ein Riesenthema. Was die Analogie betrifft, so haben die Gelehrten sie ihm alle zugestanden. Ja, das ist keine Streitfrage. Also Imam Abu Hanifa ist der Experte in Analogieschlüssen. Bis sie seine Gefährten Leute der Meinung nannte. Das hatten wir ja schon. Malik Rahimahullah sagte, als er über Abu Hanifa gefragt wurde, ich sah ihn als einen Mann, der, wenn er behaupten würde, dass diese Säule Gold sei, dafür einen Beweis erbringen könnte. Abu Hanifa kann dich überzeugen, sagt Imam Malik. Wenn der sagt, guck mal, siehst du diese Säule? Das ist Gold. Am Ende sagst du, du hast recht. Also was Argumentation angeht, ein Meister. Natürlich nicht im Falschen, ja, im Guten. Also er kann dir das belegen. Und er ist auf einen geraden Weg geleitet worden, sagt Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Auf jeden Fall, jetzt sagt Ibn Abi al-Izz, seine Aussage, dass Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail Al-Qassas nannten, habe ich das erwähnt oder habe ich das übersprungen? Auf jeden Fall. Er sagt, der Autor, es gibt einige, die nennen Al-Bukhari Al-Qassas, also der Geschichtenerzähler, ja, dieser große Gelehrte. Und das gibt's heute auch immer, ja, die reden über Gelehrte, Sheikh Al-Huwaini, rahimahullah ta'ala, ja, die Fraktion da, alles im Mubtadi'a, die sagen über Al-Huwaini, das ist ein Geschichtenerzähler. Okay, welche Geschichten? 1001 Nacht? Der sagt, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aber eben die Erzählungen des Propheten alaihi salatu wasallam. Die Geschichten der Überlieferer, der sagt, ja, wer ist das? Sufyan al-Thawri und so. Das ist Geschichtenerzähler. Aber das ist Neid. Das ist Neid. Möge Allah uns bewahren. Also, wie es der Verfasser von Al-Muhit erwähnte, ist die Aussage eines Menschen, der die Lebensgeschichte Al-Bukharis nicht kannte, sondern nur die Worte seiner Gegner gehört hat, ohne Beweis zu haben, um Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Denn Al-Bukhari, rahimahullah, reiste in die Länder auf der Suche nach Hadith und Wissen zu den Gelehrten aller Religionen. Regionen. Seine Überlieferungsketten bezeugen dies, bis er aus der Sunna etwas zusammengetragen hat, womit er seine Zeitgenossen übertraf. Als er nach Baghdad kam und die Hadith-Gelehrten von ihm hörten, versammelten sie sich und nahmen 100 Hadithe, vertauschten ihre Texte und Überlieferungsketten und gaben sie 10 Personen. Jeder bekam 10 Hadithe mit der Anweisung, sie ihm vorzulegen. Ich habe das mal mit Kindern durchgemacht. Ich habe denen gesagt, stell dir mal vor, jemand kommt und sagt 10 Mannschaften, ja, und die Spielerliste wird vertauscht, ja, Bayern München, Dortmund und so weiter, und der vermischt jetzt Spieler, okay, der Spieler von Bayern spielt bei Dortmund, Dortmund spielt bei Allahu a'lam was. 10 Personen, jede Person 10 Mannschaften, 100. Und du sollst jetzt gucken, ob das richtig ist. Sind das die Spieler von der Mannschaft oder nicht? So, das heißt, 10 Personen kamen, jeder hat 10 Hadith. Und die Überlieferungskette wurde getauscht. Zum Beispiel, Umar radiallahu anhu berichtete den Hadith, innama al-amalu binniyat. Und Aisha radiallahu anha berichtete den Hadith, wer etwas einführt, was wir nicht eingeführt haben, dessen Tat ist ungültig. Ja? Also Taten entsprechender Absicht von Umar und deswegen Bid'ah, das Haram ist, von Aisha. Was machen die? Die vertauschen dort. Aisha hat gesagt, das mit den Absicht und Umar hat gesagt, das mit Bid'ah. Aber nicht nur einer, sondern die ganze Überlieferungskette haben sie vertauscht. Also was sagt er jetzt? Als die Sitzung stattfand, stellte einer nach dem anderen diese Hadithe vor und Al-Bukhari antwortete jedes Mal, ich kenne ihn nicht. Bis alle vorgetragen haben. Die Gelehrten erkannten daran, dass er sie sehr wohl kannte, während andere dies nicht verstanden. Und einige haben gesagt, das ist Bukhari, dann sind sie nach Hause gegangen, weil sie nicht wissen, worum es geht. Danach wandte er sich an den Ersten, sagte, du hast das gesagt und das gesagt und das gesagt und das gesagt. Du hast gesagt, Umar radiallahu anh hat berichtet über Bid'ah, aber das war nicht Umar, das war Aisha. Und du hast gesagt, Aisha hat berichtet über Niyyah, das war aber nicht Aisha, das war Umar. Und noch einmal, es geht nicht nur um eine Person, die ganze Überlieferungskette, da sind 5 Personen, manchmal 4 Personen, manchmal 3, auch, hat auch Dreierkette, wie man das nennt. Auf jeden Fall, aber so Durchschnitt 5, 4, ja. Ibn Hajar, rahimahullah, sagte, es ist nicht verwunderlich, dass er dann am Ende die richtige Reihenfolge kannte. Also wenn jemand, ja, möge Allah uns alle bewahren, alle Spieler einer Mannschaft kennt, ja, möge Allah uns bewahren, dass wir sowas lernen, ja. Er kennt Bayern und er kennt Dortmund und so, wenn du ihm sagst, nenn mir die Spieler von Bayern, das, der und der, 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 der. Okay, alles klar, der hat nichts zu tun im Leben, er kennt sich aus, okay. Aber Ibn Hajar sagt, dass er die falsche Reihenfolge lernt, 100 Reihenfolgen. In einer Sitzung merkt er sich, der hat das falsch gesagt und das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch. Unser eine Einkaufsliste kann er sich nicht merken. Gut, ich bin halt alt, ich weiß nicht, wie bei euch ist. Ja. Aber auf jeden Fall, das ist ein Wunder. Der sagte, du hast das und das und das und das und das gesagt. Und du hast das und das und das und das gesagt. Der gehört hierhin, der gehört da. Und der gehört da und der gehört dir. Und der gehört dir. Was ist das? Rahimallah al-Imam al-Bukhari, rahimallah ta'ala. Und das ist ein Geschichtenerzähler. Das ist ein gewaltiger Gelehrter. Und das ist noch einmal ein Beweis für die Authentizität dieser Sunna. Ja, ein Gegenbeweis gegen diese Angreifer, gegen die Sunna. Und stellte jeden Text wieder seiner richtigen Überlieferungskette zu und jede Überlieferungskette ihrem richtigen Text, dann tat er dies mit den übrigen ebenso. Daraufhin erkannten die Menschen seine außergewöhnliche Gedächtnisleistung an und bestätigen seine Überlegenheit. Wer die Kapitelüberschriften seines Sahih betrachtet, erkennt seine Vorzüglichkeit und seine Fähigkeit, Urteile abzuleiten. Das habe ich ja vorhin erwähnt, dass die Kapitelüberschriften die Lehren sind aus dem Hadith. Auch wenn bei manchen Überschriften Raum für Diskussion besteht. Ja, also man kann da sagen, nee, das ist nicht dieser Hukum, das ist wieder was anderes. Es geht denn nicht um die Authentizität der Überlieferung, sondern Ableitung des Urteils. Wäre er nicht mit einem größeren Teil der Sunna vertraut gewesen als andere, hätte er nicht dieses Werk zusammenstellen können. Und hat man je unter den Leuten von Bukhara jemanden wie ihn unter den Hanafiten oder anderen gesehen, sodass man sagen könnte, er habe sein Wissen von ihnen erhalten? Hätte man die Namen seiner Lehrer gekannt, von denen er überlieferte, würde man eine solche Aussage nicht treffen. Dass einige ihn, Muhammad ibn Ismail al-Qassas, den Geschichtenerzähler, nannten, schadet ihm nicht. Er ist nicht der Erste, den Neider herabgesetzt haben. Wenn wir hören, dass jemand den Imam Abu Hanifa herabsetzt, weisen wir ihn zurecht und halten ihn davon ab. Und das Lob für Al-Bukhari beantworten wir nicht mit der Herabsetzung Abu Hanifas. Vielmehr weisen wir die Herabsetzung Abu Hanifas zurück und bestätigen zugleich das Lob für Al-Bukhari. Wie Allah sagt, unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind, und setze in unsere Herzen keinen Groll gegen diejenigen, die glauben, unser Herr, gewiss, du bist voller Güte und Barmherzigkeit. Und seine wiederholte Aussage in ähnlicher Form, wäre nicht die Rechtsschule Abu Hanifas, wäre es so und so, das hat er sehr oft gesagt. Wenn nicht die Rechtsschule, dann wäre Katastrophe. Ja, nur durch Abu Hanifa geht's den Menschen gut. Ist eine haltlose Aussage. Und selbst wenn Abu Hanifa und Schafi'i nicht erschaffen worden wären, hätte dies der Religion des Islam nicht geschadet. Die Aufgabe der Gelehrten in der Religion besteht lediglich darin, zu übermitteln und Unklarheiten zu erläutern. Was jedoch Takfir, das Erklären von Sündhaftigkeit, also Tafsir, sowie das Erlauben und Verbieten betrifft, so liegt dies bei Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Dann die nächste Aussage des Verfassers. Die zweite Frage betrifft die Reinheit. So, jetzt nimmt er einige Beispiele. Also das ist die zweite Frage. Es gibt die erste Frage, die habe ich übersprungen, weil es geht darum, er sagt, ganz kurz, wäre nicht Abu Hanifa, würde man die Muslime zu Kuffar erklären. Warum? Ja, weil Abu Hanifa sagt, Taten gehören nicht zum Glauben. So, dieses Thema ist ein Aqida-Thema. Ja, deswegen habe ich es übersprungen. Aber hier nur ein Hinweis. Das ist wichtig, noch einmal zu wissen, welche Aqida hat dieser Gelehrte. Und dass man sagt, hier muss man aufpassen. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, gehört zu Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha bedeutet, das sind nicht die reinen Murji'a, wie es die Fanatiker machen, die Takfir auf Abu Hanifa machen. Und das ist hier das Problem. Wenn sie dann die Werke der Salaf nehmen, in denen das noch nicht endgültig ausdiskutiert wurde, wie ist Abu Hanifa, rahimahullah? In seiner Zeit und bis kurz später gab es wirklich für und wider. Ist er gut, ist er nicht gut? Hat er Bid'ah, hat er nicht Bid'ah? Er hatte falsche Aussagen, hat sie zurückgenommen und so weiter. So, sehr schön. So, in der damaligen Zeit wurden Bücher geschrieben. Jetzt kommt jemand 1400 Jahre später oder eben 1000 und paar zerquetschte später und sagt, der Imam hat gesagt, Abu Hanifa ist ein Jahmi, ist, also ist er so. Aber die Gelehrten, wie Ibn Taymiyyah und so, haben den Überblick über die Aussagen, haben genug gelesen und studiert, dass sie sagen, ja, ja, das hat er zwar gesagt, aber der wusste nicht, dass Imam Abu Hanifa das wieder revidiert hat, diese Ansicht. Und das haben die über ihn gesagt, aber das ist eine Lüge. Deswegen sagen wir, es reicht nicht aus, dass du ein Buch von vor 1000 Jahren nimmst und das war's dann. Nein, nimm das Buch, ist ja schön und gut, aber mit Verständnis und Erläuterung eines Gelehrten, damit du nicht diesen Fehler machst. Und das ist eben das Problem dieser Fanatiker. Also, auf jeden Fall, er hat über dieses Thema geredet, das brauchen wir nicht ausführlich zu bereden, weil wir machen ja hier nicht Aqida-Unterricht. Dann hat er eine vierte Frage hier erwähnt. Die zweite betrifft die Reinheit. Abu Hanifa, rahimahullah, sagt, es ist erlaubt, sich zu waschen und die Gebetswaschung mit Wasser vorzunehmen, das durch Dung und ähnliche Stoffe erhitzt wurde. Asy-Syafi'i sagte, es ist nicht erlaubt. Wäre es also nicht die Rechtsschule Abu Hanifas, würde niemand von denen, die in diese Länder eingetreten sind, jemals rein werden. Und wenn er sich nicht reinigt, ist sein Gebet ungültig. Und es ist ihm nicht erlaubt, den Mushaf zu berühren, noch die Moschee zu betreten, noch den Koran zu lesen. Und wenn sein Gebet entfällt, entfällt sein Glaube und es trifft ihn das, was wir in der ersten Frage erwähnt haben. Also dass er Kafir ist. Das ist die Masche bei ungerechter Diskussion. Erstens, um was geht's ja? Wenn du Wasser erwärmst mit Unreinheit, ist das Wasser dann auch unrein oder nicht? Das ist die Frage. So, erstens, wie auch Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah, erstens, das ist nicht richtig. Das ist eine Masche, dass man nicht richtige Ansichten einem Imam zuschreibt. Zweitens, dass man einen aussucht, obwohl es nicht der Einzige ist, der das gesagt hat. Das machen viele. Die suchen sich einen, ja, auch hier so Angriffe auf Prediger. Prediger XY. Und der hat gesagt, Junge, vergiss den Prediger. Es gibt Großgelehrte, die das gesagt haben, aber das will man ja nicht zeigen. Man nimmt nur einen Ausschnitt und fokussiert den Blick darauf und blendet aus, dass es andere Gelehrte gibt. Ja, zum Beispiel auch diese Fanatiker im Takfir, das ist deren Lieblingshobby. Ja, wir nehmen eine Aussage und es gibt keinen Ikhtilaf, gibt keine andere Meinung. Junge, es gibt andere Meinung. Nein, gibt keine andere Meinung. Der Laie, derjenige, der keine Ahnung hat und nicht fragt, was sagen Großgelehrte, sondern einfach Abu Telegram blind folgt, der weiß dann nicht, dass es noch andere Meinungen gibt, weil dieser Abu Telegram und Co. sind nicht so objektiv und vertrauenswürdig, dass sie dir alle Meinungen sagen. Nee, nur eine Meinung. Und wer nicht dieser Meinung folgt, ist irregeleitet. Aber Sekunde, Ibn Uthaymin sagt das, nicht sagen. nicht sagen. Ibn Baz sagt, ist ja schön, Rahimahullah. Al-Fawzan sagt, ist schön, Rahimahullah. Aber Sa'di, nein, den erwähnen wir nicht. Das ist die Masche. Und das benutzt dieser Autor leider sehr oft. Al-Shafi'i sagt, also wie er auch sagt, inshallah ta'ala, aber leider können wir doch heute nicht, also wir sind in der Hälfte tatsächlich von dem, was ich eigentlich machen wollte. Khair inshallah, möge Allah unsere Zeit segnen. Er nimmt Al-Imam al-Shafi'i als Zielscheibe. Das ist eben eine Methode. Obwohl in vielen Sachen nicht nur al-Shafi'i, rahimahullah, dieser Ansicht ist. Und warum? Weil er anscheinend, wie Ibn Abi al-Izz al-Hanafi sagt, rahimahullah, einem Fürsten, einem Emir, der Schafi'ite ist, ihn umstimmen will. Und deswegen schießt er die ganze Zeit, Schafi'i sagt, Schafi'i macht, und wenn Abu Hanifa nicht wäre, guck mal, was Schafi'i macht. Und das ist immer die Masche. Man nimmt einen als Sündenbock und schlägt drauf, Junge, das ist nicht nur er, der das sagt. Also muss man die Meinungsverschiedenheit kennen. Wer die Meinungsverschiedenheit nicht kennt, der wird nicht ein klares Bild haben. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Halt. Dieser Punkt noch einmal, den der Bruder noch erwähnt hat in der Frage. Und zwar, was bedeutet es denn, dass ein Imam Malikite ist oder Schafi'ite ist oder, also dass ein Gelehrter jetzt, ja, zum Beispiel Nawawi ist Schafi'i, Ibn Taymiyyah ist Hanbali, Ibn Abdul Barr ist Maliki, Ibn Abidin ist Hanafi und so weiter. Oder Ibn Abil Izz. Was heißt das? Um das zu verstehen, diese großen Imame, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i und Ahmed, nicht nur sie, aber sie hatten die meisten Schüler. Deswegen wurden sie bekannt. Die anderen, es gab einige, Al-Auza'i sagt man nicht, wissen da als Imam Malik gewesen. Aber er hatte nicht so viele Schüler, also wird seine Schule nicht so verbreitet. Danach gab es auch politische Aspekte, dass ein Kalif, ein Emir sagte, meine Richter, ich will alle, sollen hanafitisch sein. So, das war's. Alle Studenten lernen hanafitisch. Das war auch ein Grund, warum die Rechtsschulen sich verbreitet haben. Auf jeden Fall. So, was heißt es, ein Hanafite zu sein, Malikite und so weiter? Al-Imam Malik oder Imam Abu Hanifa, was haben sie getan? Sie haben sich den Koran betrachtet, die Sunna, die Fatwas von den Gefährten, von den Tabi'in. Und das war ihr gewaltige Leistung. Sie haben sich angeschaut, wie wird abgeleitet? Das war die Frage. Nicht, was ist erlaubt und was ist verboten? Nee, nee. Wie wird abgeleitet? Natürlich haben sie dann über Erlaubtes und Verbotenes geredet. Aber ihre Meisterleistung ist, herauszufinden, wie wird überhaupt abgeleitet? Zum Beispiel, wenn eine Ayah oder ein Hadith, ein Befehl erwähnt, tut das, dann schauen Sie, was haben die Sahaba so dann gemacht? Die haben sich alle dran gehalten. Aha. Also haben sie gesagt, wenn eine Befehlsform da ist, leiten wir die Pflicht daraus ab. Und nicht nur, dass es freiwillig ist. Und so weiter. Wenn eine Ayah irgendwo allgemein ist und eine Ayah irgendwo eine Ausnahme macht, müssen wir diese Ausnahme berücksichtigen und so weiter und so fort. Also das waren diese Werkzeuge. Al-Imam Malik zum Beispiel, rahimahullah ta'ala, sagte, wenn die Medinenser was sagen, halte ich mich daran, auch wenn es Hadithe gibt, die einfach überliefert wurde, also nur ein Sahabi sagt es, dann nehme ich das, was die Medinenser sagen. Warum? Ja, die Medinenser zur Zeit von Imam Malik sind die Enkelkinder oder eben die Kinder von den Sahaba. Das heißt, sie haben gelernt zu beten von den Sahaba. So, jetzt sehe ich die Sahaba, die Kinder der Sahaba, die beten so und so. Und jetzt kommt einer, sagt, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, dass er so gebetet hat. Sagt er, guck mal, wie viele seid ihr? Einer. Und hier habe ich 1000. Die sagen, er hat anders gebetet. Also folge ich den 1000. So. Jetzt haben andere Gelehrte gesagt, nee, nee. Wenn ich ein Hadith habe, dann nehme ich ihn. Warum? Es kann sein, dass diese Medinenser den Hadith nicht mitbekommen haben. Wie, die haben den nicht mitbekommen? Die Sahaba haben nicht alle gelebt in Medina. Die sind verreist. Der eine ist nach Irak, der andere ist nach Ägypten. Einige Hadithe gab es nur in Ägypten. Einige Hadithe gab es nur im Jemen. Einige Hadithe gibt es nur in Ascham. Warum? Weil der Sahabi, der es überliefert hat, der ist schon früh raus. Also kann es sein, dass die Medinenser nicht alles mitbekommen haben. Das ist das Für und Wider. So, jetzt kommt der Schüler, die Anhänger, und sagen, wir folgen Imam Malik. Wenn die Medinenser was getan haben, halten wir uns daran. Der Hanbalite sagt, nee, Medinenser, bei allem Respekt, aber es kann sein, sie haben es nicht mitbekommen. Das ist derjenige Gelehrte, der einer Rechtsschule folgt. Also er folgt den Werkzeugen. Also noch einmal das Beispiel mit der Bohrmaschine. Du machst eine Ausbildung und dein Meister sagt, guck mal, weißt du, was das ist? Das ist eine Bohrmaschine. Sehr schön. Er muss jetzt nicht hergestellt haben. Der Meister hat es nicht hergestellt, sondern er hat es gefunden. Er hat gelernt, es gibt Bohrmaschinen, das benutzt man. Sehr schön. Das ist Imam Malik, rahimahullah. Er hat gefunden, man benutzt das und das. Wer hat es hergestellt? Ja, die Sahaba. Also hergestellt. Also die haben es begründet durch den Propheten, alaihi salatu wassalam. So, jetzt hast du die Bohrmaschine. Er sagt, guck mal, die Bohrmaschine setzt du so an, in dem Winkel, Allahu a'lam. Ich kenne mich nicht aus, ja, also auf jeden Fall. Und dann drückst du. Es mag sein, dass dann der Schüler sagt, okay, ich benutze diesen Winkel. Der andere, bei einem anderen Meister, der sagt, nee, wir machen das nicht so. Wir benutzen einen anderen Winkel. Ja, von oben zum Beispiel. Das ist also eine andere Rechtsschule. Sie benutzen das Werkzeug anders. Es mag aber dann sein, wie wir die ganze Zeit jetzt gesagt haben, dass der eine Schüler des Meisters sagt, tut mir leid, Meister, Jazakallahu khairan, du hast mich unterrichtet und du hast mich erzogen, Barakallahu fiik und so weiter. Aber die andere Methode ist die richtige. Warum? Ist ja egal jetzt. Also technisch kenne ich mich nicht aus, aber auf jeden Fall, der eine hat den authentischeren Hadith und so weiter und so fort. Also, der Anhänger einer Rechtsschule bedeutet, er ist Anhänger von Usulul Fiqh, dieses Gelehrten. Also vom Werkzeugkasten dieses Gelehrten. Es mag sein, mit dem gleichen Werkzeugkasten, du benutzt die Bohrmaschine, aber auf andere Art und Weise. Du benutzt den Hammer, aber nicht da. Oder zum Beispiel, der eine Arzt hat gelernt, da macht man eine OP. Und er hat aber mitbekommen, an der anderen Uni wird unterrichtet, da macht man noch keine OP, da macht man immer noch eine Therapie. Dann sagt er bei allem Respekt, Professor, Doktor, aber das hat erwiesen, dass die andere Meinung richtiger ist. Heißt das, er ist nicht Absolvent der medizinischen Fakultät Heidelberg? Er ist trotzdem Absolvent der medizinischen Fakultät Heidelberg. Aber er macht nicht mehr so wie die Heidelberger. Er macht so wie die Charité in Berlin. Bitteschön. Das heißt, die Rechtsschule ist so wie die Uni. Aber dann in der Forschung und so weiter kann es sein, dass er anderen dann folgt. Ich hoffe, das Bild ist ein bisschen klarer geworden, was Rechtsschulen bedeuten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, gemäß der Sunna zu leben, gemäß der Sunna zu sterben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala gnädig sein mit all den Gelehrten des Islams. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit ihnen vereinen, zusammen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den höchsten Stufen des Paradieses. Und inshallah ta'ala, dann wird der nächste Teil doch die Fortsetzung sein und nicht das nächste Werk von Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah. Möge Allah unsere Zeit segnen. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.